Heute unser Gast, Haro Trenkler, Frauenfußballexperte und Unternehmer im Frauensportbereich. Ich erreiche ihn heute live in Kalifornien, wo er den Start der amerikanischen Frauenfußballliga und den amerikanischen Frauenfußball-Goldcup begleitet. Ich wünsche euch viel Spaß.
Fußball im Generellen ist traditionell eher ein Frauensport hier in Amerika. Ja, das macht natürlich die ganze Sache natürlich so ein bisschen anders wie bei uns, wo es traditionell eher ein Männersport ist.
Welcome to the Behind the Athletes Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Behind the Athletes Podcast. Es ist mir eine große Freude, heute Haro Trenkler zu begrüßen, den Gründer von Women's Game. Er ist Fachmann für Women's Sport und insbesondere Women's Fußball. Ich erreiche ihn gerade in Los Angeles in den USA, dazu wird er gleich mehr sagen. Moin Haro, schön, dass du hier bist.
Hi, cool, das klappt.
Super, also heute ist das Thema Frauenfußball. Normalerweise lasse ich die Gäste immer erstmal ihre Intro machen, über sich selber und ein bisschen zu erzählen. Heute machen wir es ein bisschen anders, denn ich habe ein paar Fakten mitgebracht, die ich gerne mal loswerden möchte, um so ein bisschen das ganze Thema Frauenfußball in Perspektive zu setzen, ja, weil natürlich viele Leute sagen, oh, wie groß ist das denn eigentlich, ist das relevant oder nicht? Vielleicht sagt jemand in deinem Umfeld auch, Mensch, warum beschäftigst du dich damit nicht und warum beschäftigst du dich damit und nicht mit anderen Themen, die vielleicht schon viel relevanter sind? Ja, diese Leute sind auf dem Holzweg. Nur mal so ein paar Fakten. Der 2019 World Cup der Frauen hat 1,2 Milliarden Menschen erreicht. Und nur 4 Jahre später hat der World Cup 2023, der für Deutschland nicht ganz so gut gelaufen ist, 2 Milliarden Menschen erreicht. Ja, also das ist eigentlich, jeder hat sich damit beschäftigt, der ein bisschen Sport interessiert ist. In 2023 war die Audience vom Finale fürs Frauenfußball 12 Millionen, das heißt mehr als die Peak-Audience im Wimbledon-Finale von 11,3 Millionen. Die Bewertungen von amerikanischen Clubs gehen durch die Decke. In Deutschland ist Victoria Berlin in aller Munde. Die Frauenbundesliga professionalisiert sich, Zuschauer steigen und auch die Frauen und die Spielerinnen werden ja zu kleinen Celebrities. Es gibt da schon einige, die sind sehr, sehr erfolgreiche Influencer auch noch nebenbei in ihrem Sport. Und über das und vieles mehr reden wir heute und da freue ich mich sehr drauf.
Cool, ja, vielen Dank.
Ja, dann leg du mal los.
Cool, ja, mach ich. Genau, Haro, wie du ja schon gesagt hast, ich bin 28 Jahre alt, ich komme aus Frankfurt am Main, das ist meine Heimatstadt, dementsprechend natürlich auch einfach Frankfurt-Fan. In der Vergangenheit tatsächlich, oder wie bin ich zum Frauenfußball gekommen, vielleicht auch 2, 3 Worte dazu. Vergangenheit eigentlich eher im Finance-Bereich oder bei anderen Startups aktiv gewesen, nach der Uni, und bin dann tatsächlich über einen Freund, der damals 2 Praktika gemacht hatte, einmal in Wolfsburg und einmal in Madrid, bei einer Summit, zum Frauenfußball gekommen. Und er hatte damals einen Social-Media-Kanal aufgesetzt, auf Instagram, um über User-Generated Content eine Plattform zu schaffen. Und so sind wir eigentlich ins Gespräch gekommen und sind eigentlich immer tiefer dann auch reingerutscht in den Frauenfußball-Strudel, sage ich mal. Und seitdem begleitet mich das Thema tatsächlich schon ein paar Jahre.
Was war so sein erster Pitch, der dich dann, also wenn du sagst, in Madrid und in Wolfsburg?
Tatsächlich eigentlich ursprünglich, ja, weil ich eben auch diesen Startup-Hintergrund hatte, war, dass ein VC ihn approached hatte, um Merch zu bauen, zu kreieren für den Frauenfußball. Und er da quasi, weil wir uns eben schon so lange kannten, mich mal gefragt hat, was meine Meinung dazu ist. Und da ich einfach dann mit ihm angefangen habe darüber zu diskutieren, sind wir halt immer tiefer dann auch eingegangen und haben das Thema auch immer weiter verfolgt. Sind zwar erstmal noch andere Wege gegangen. Ja, ich bin dann irgendwie bei einer Private Equity Real Estate Bude gewesen in Frankfurt und er dann im Profibereich, im Männerfußball, haben das Thema aber immer weiter besprochen. Und vor einem Jahr dann habe ich meinen Job dann irgendwann gekündigt, weil ich so viel Confidence auch in dieses Thema gewonnen habe, dass ich gesagt habe, okay, ich würde das Thema eigentlich gerne Vollzeit weiterbringen und auch einen richtigen Impact dann haben.
Was war so das Feedback von deinem Umfeld, deinen Eltern, Freunden?
Ich glaube, wie du mit der Intro auch schon gesagt hast, denen erstmal zu erklären, dass Frauenfußball eben relevant ist, ja, dass es auch Spaß macht, Frauenfußball zu verfolgen, ja, das ist für viele Leute in Deutschland vielleicht jetzt neben der Frauennationalmannschaft noch nicht so weit verbreitet, ja. Und dass andere Länder in dem Frauenfußball eben doch auch sehr viel weiter sind. Ja. Also wir haben uns mal sehr viel auf Amerika fokussiert. Unser Kanal ist auch über Social Media dann sehr gut gewachsen, so dass wir dann jetzt irgendwie im Schnitt eigentlich normalerweise über 4 Millionen Leute monatlich erreichen.
Wahnsinn.
Und es war dann einfach so die Erkenntnis und auch die Frage gleich damit einhergehend, warum sind andere Länder eigentlich so viel weiter in dem Thema und so viel offener für das Thema als wir jetzt hier in Deutschland, ja. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum ich jetzt hier in LA bin, für den Gold Cup, der jetzt hier stattfindet, für die Leute, die sich da nicht so gut auskennen, ist am Ende wie eine kleine Mini-Europameisterschaft für Mittelamerika, wo jetzt Amerika mit Mexiko, Argentinien und Domrep, wie es viele, glaube ich, eher kennen, in einer Gruppe spielen um den Gold Cup, genau.
USA hat schon das Auftaktspiel 5-0 gewonnen, ne?
Genau.
Habe ich in Women's Game gesehen?
Ja, genau. Das ist im Prinzip auch unsere Erkenntnis gewesen, als wir gegründet haben, dass der Zugang zum Frauenfußball eben sehr viel einfacher gemacht werden muss. Das ist auch der Grund, warum wir dann angefangen haben, natürlich nach viel User Research, eine App zu bauen, die das Ganze natürlich, den ganzen Zugang zum Frauenfußball eben sehr viel einfacher macht und nicht nur dem sehr aktiven Fan, der auch irgendwie immer on top of allen Dingen sein möchte, eben auch vielleicht dem einfachen Frauenfußball-Interessierten, der vielleicht sich ab und zu mal die Nationalmannschaft anschaut, dass auch der sich informieren kann und einfach informiert ist. Und da bauen wir gerade, oder sind wir jetzt quasi gerade live gegangen im App Store und sind sehr gespannt auf die ersten Feedbacks, die wir bekommen.
Ja, also du bist jetzt gerade in Kalifornien. Wie wird denn, wenn das jetzt mal zum Vergleich ist, wie wird das denn medial, wie wird der Gold Cup da erlebt? Das ist in 3 großen Stadien, ne? Oder 4 großen Stadien, glaube ich, findet da statt.
Also ich glaube, generell tatsächlich hier, Frauenfußball ist tatsächlich auch, also Fußball im Generellen ist traditionell eher ein Frauensport hier in Amerika. Ja, das macht natürlich die ganze Sache natürlich so ein bisschen anders wie bei uns, wo es traditionell eher ein Männersport ist. Die ganzen Spiele, die eigentlich hier stattfinden, wird versucht, in großen Stadien die alle stattfinden zu lassen, damit eben auch der entsprechende Fan immer einen Platz findet, damit die Stimmung auch entsprechend gut ist. Das heißt, sag ich mal, das Spiel, wo zum Beispiel gestern ausgetragen wurde, ist im Stadion der LA Galaxy, da wo David Beckham mal ganz, ganz groß aktiv war. Das heißt, die Stimmung und dass das im Stadion eben auch erzeugt wird, ermöglicht halt schon auch andere Dimensionen, wie wir jetzt vielleicht in Deutschland gewöhnt sind. Ja, also ich als Frankfurt-Fan, das Stadion am Brentano-Bad ist ein sehr kleines Stadion. Und auch das ist nicht immer voll.
Ja, auch die Bayern spielen ja, die Bayern-Damen spielen ja auch, glaube ich, auf dem Campus, ne, in diesem kleinen Stadion meistens, oder?
Genau.
Aber ist das nicht sozusagen, erstmal, ist das nicht der bessere Weg, sogar in kleineren Stadien zu sein, wo die Stimmung besser ist, anstatt diese großen, die großen Stadien denn voll? Weil, ich meine, Amerika ist eher so Sport als Family-Event sozusagen, aber ist natürlich auch nicht cool, in so einem riesen Stadion zu spielen, wo das nur 10% ausgelastet ist.
Ja, teils. Ne? Also so, ich glaube, es gibt Spiele, die sind dann eben sehr gut ausgelastet. Angel City hat zum Beispiel meistens einen sehr, sehr guten Zuschauerschnitt. Gibt natürlich auch Spiele, so wie immer, ja, die sind natürlich weniger attraktiv, aber nichtsdestotrotz, ich glaube im Generellen, und das sieht man ja auch in England, wenn man für bestimmte Highlight-Spiele den Verein die Bühne bietet, dass sie dann auch eher wahrgenommen wird, wie wenn man sie eben weiterhin, also es geht einfach viel auf den Buzz zu kreieren, um bestimmte Highlight-Spiele und dann entsprechend dann auch die Bühne anbieten zu können. Ja, das macht natürlich schon einen Riesenunterschied. Also, die Stimmung ist halt auch anders, ne? Das muss man schon auch festhalten. Ich glaube, das ist auch immer dieser generelle Vergleich, Männer gegen Frauenfußball ist für mich immer, der hinkt natürlich in gewisser Weise, weil der Fan als solcher auch ein anderer ist. Ja, also der Frauenfußball-Fan, wenn man mal zu einem Spiel gegangen ist, ist im Schnitt dann doch die Stimmung auch ist etwas anders wie im Männerfußball, wie wir es gewohnt sind. Ja, also das klassische, was wir in Deutschland sehr schnell uns machen, ist ja das, was im Männerfußball auch gut funktioniert hat, und das sieht man auch irgendwie an der Entwicklung, wie die Vereine wirtschaften, was ja auch teilweise vielleicht sehr hilfreich ist, weil die Infrastruktur etc. schon da ist. Aber nicht das alles, was im Männerfußball funktioniert, kann man dann auf den Frauenfußball überstülpen. Ja, also nicht auch, das fängt ja bei Werbepartnern an. Ja, also nicht alle Werbepartner. Ich weiß nicht, ob Engelbert Strauß der richtige Werbepartner bei München jetzt vielleicht für die Frauenfußballfans ist. Ja, das mal, sei mal so dahergestellt. Ja, wenn dann eben viele auch junge Familien auch im Stadion sind, kann man sich auch mal überlegen, was wäre denn vielleicht ein spannender anderer Partner. Ja, und solche, und das, also man sieht eben, die Diskussionen sind dahingehend schon sehr vielschichtig. Und das bietet halt eben auch dieses neue Potenzial zum einen, aber ich glaube auch die große Frage für viele, die sich auch versuchen, noch sehr viele zu beantworten, ist, wer ist der eigentliche Fan und wie komme ich an diesen eigentlichen Fan heran?
Ja, vielleicht gucken wir nochmal so nach so ein paar Fakten. Ich hatte mal geguckt, was die Bewertungen, was die Bewertungen von so Clubs sind, und das weltweite Lighthouse der Fußballclubs ist Angel City. Die wirst du jetzt ja auch auf deiner USA-Reise treffen. Und die Bewertung von Angel City FC ist knapp 200 Millionen. Und du hattest mir ja gesagt, das kann man dann auch im Verhältnis setzen zu gewissen Erstliga-Clubs. Dann ist es gar nicht mehr so. Erstliga-Männer-Fußball-Clubs in Deutschland, deren Bewertungen sind da gar nicht so viel höher. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen Vergleich ziehen. Vielleicht zu Eintracht Frankfurt, deinem Verein, und dann ein bisschen beschreiben, was Angel City denn eigentlich, seit wann gibt's die, wer steht dahinter, was macht die besonders?
Angel City ist, glaube ich, eine ganz, ganz spezielle Geschichte. Und ich meine, Victoria Berlin in Deutschland, was ja auch zu aller Munde ist, ist ja nach einem gewissen ähnlichen Prinzip auch gegründet worden. Angel City profitiert natürlich ganz, ganz stark und vor allen Dingen auch in den ersten Jahren von den ganzen prominenten Investoren, die sie halt auch geschafft haben, hinter sich zusammenzubringen. Ich glaube, das ist das eine, und was sie zum anderen auch eben sehr schnell angefangen haben zu machen, ist, sie haben direkt versucht, eine Love-Brand draus zu machen. Ja, also aus Angel City eben nicht nur einen neuen Fußballclub, sondern eben auch einen Fußballclub, der weit mehr darüber hinaus ihnen bietet. Sie machen sehr viel Arbeit im Community-Work. Ich glaube, sie investieren auch relativ viel von den Einnahmen, die sie bekommen, in ihre eigene Community hinein. Das heißt, der Club als solches ist schon sehr speziell. Ich finde es einen wahnsinnig spannenden Case, der auch quasi durch die ganze Reichweite, die sie halt eben generiert haben, durch die ganzen Superstars, die sie ja auch als Investoren dabei haben. Das ist natürlich ganz anders wie Männerfußball und trotzdem vergleichbar eine Bewertung zu manch anderen Vereinen, obwohl jetzt vielleicht im ersten Moment und als für den Außenstehenden das vielleicht ein großes Fragezeichen ist, warum ein Verein wie Angel City knapp 200 Millionen wert ist.
Mhm. Aber also das wurde vielleicht nochmal so ein bisschen, weil viele kennen sich damit nicht aus, also es wurde ja von Schauspielern gegründet.
Genau.
War das, also Victoria Berlin gab es ja quasi vorher schon, das wurde dann ausgegliedert und hier von den diversen Unternehmerinnen, Verena Pauster und Co. Eben nach dem Vorbild von Angel City aufgebaut. Und ist Angel City dann auch eine komplette Neugründung einfach dieser Schauspielerin, die dort, vor allem Schauspielerinnen waren das ja, aber auch Serena Williams mit dabei und so, ne, als Gesellschafter, glaube ich. Viele prominente.
Natalie Portman war ja zum Beispiel
Sport
eine der.
Und Medien, ne?
Genau. Also, Natalie Portman war ja zum Beispiel eine der großen treibenden Kräfte ganz am Anfang. Ist auch damals auf sehr viele verschlossene Türen gestoßen, bis Alexis Ohanian, der Gründer von Reddit, der, wie du richtigerweise, glaube ich, gerade schon ein bisschen angesprochen hast.
Der Mann von Serena Williams, genau.
Genau, genau, korrekt. Der sagt halt eben, Frauensport ist als solches halt wahnsinnig unterbewertet, ja. Weil er halt den Wert nicht nur daran sieht, was der Verein wert, sondern was auch die einzelnen Spielerinnen wert, ja. Und hat natürlich dann irgendwie, bisschen gesagt, wenn man bedenkt, was bestimmte Spielerinnen für eine Social Media Reichweite haben und dann sich die Werte der Vereine anschaut, ist es ein krasser Mismatch, ja. Und das war für ihn dann das, glaube ich, eines der ausschlaggebenden Argumente, um dann selber aktiv zu werden als Investor. Das ist natürlich auch da wieder, ne, wenn man jetzt Männer und Frauen so vergleichen würde, viel mehr getrieben dadurch, dass Frauen Fußballerinnen auch als Influencer eben sehr viel mehr Bekanntheit erreichen, und auch der Fan als solcher sehr viel mehr auf Spielerinnen gepolt ist als auf den Verein, ja. Also viele sind dann auch Fans von, ich glaube, in Amerika sehr bekannt, Alex Morgan. Und wenn Alex Morgan den Verein wechseln würde, genau, dann würden sehr viele Fans eben auch mitziehen, ne.
Ja, oder Alicia Lehmann, ne, die Schweizer Nationalmannschaft spielt bei West Ham, glaube ich, oder Aston Villa, ne?
Genau.
Hat 16 Millionen Instagram-Follower.
Ja, und auf Soccer Donner, glaube ich, einen Transfermarkt von 55.000 Euro. Ja. Da frage ich mich
das
halt.
Die ist auch vor allem jung, die ist 25, das ist jetzt noch nicht 10 Jahre Karriere, ne? Also ich meine, das sind ja Riesenwerte, und man sieht es ja auch beim Männerfußball. Es gibt ja das Prinzip dieses Fluid Fans, ne, wo du wo du sagst, irgendwie der Fan ist mittlerweile nicht mehr unbedingt bei einem Club nur, sondern der ist ein bisschen flexibler, gerade folgt seinem Star vielleicht auch für eine gewisse Zeit. Und das ist ja das Prinzip von dem Inter-Miami-Deal mit Messi gewesen, ne? Dass Messi ja von einem Club, der ganz unten in der Major League Soccer war, in der MLS, keine ausverkauften Stadien, innerhalb von einem Tag waren sämtliche Spiele ausverkauft. Ich war tatsächlich in Fort Lauderdale, als das erste Spiel von Messi war. Das war in, das war gegen so ein mexikanisches Team. Das war so eine Art, auch so eine Art Mittelamerika Cup. Das war nicht ein normales Ligaspiel, aber das war sein erstes Spiel und das geht jetzt weiter.
Das ist schon richtig, ja. Und ich glaube, aber ein wichtiger Punkt, den man halt eben nicht vergessen darf, und das, wenn man über Angel City spricht zum Beispiel, und auch da quasi auch den Bezug vielleicht zu Victoria Berlin nimmt, Amerika hat ein ganz anderes Ligensystem. Ja, Amerika hat ein Franchise-System, wo eben die Vereine nicht auf- und absteigen können. Das gibt einem Verein, einem Investor natürlich auch eine gewisse Sicherheit, dass der Verein immer erstklassig erstmal bleibt. Ja, also das ist natürlich schon ein großer ausschlaggebendes Argument für viele Leute, glaube ich, hier. Die kennen es natürlich auch nicht anders, weil das amerikanische System das eben so hergibt mit einem College Draft und so weiter und so fort. Da wird dann auch viel Tamtam drum gemacht. Das ist aber eben ganz anders wie bei uns in Deutschland, wo wir einfach ein Ligensystem haben, zum Beispiel, wo jetzt Victoria Berlin dann, glaube ich, aus der dritten Liga versucht, in die erste Liga aufzusteigen, letztes Jahr knapp gescheitert sind gegen den HSV. Aber da ist der Wettkampf natürlich, um da oben anzukommen, doch sehr viel intensiver und sehr viel härter, als jetzt vielleicht zum Beispiel in Amerika. Ja, das gibt einem, glaube ich, auf der Arbeitsebene natürlich sehr viel mehr Ruhe.
Ja, ja, also genau. Also wir kommen ja gleich nochmal, um das schon mal anzuteasern. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung jetzt von dir, Hau, aber wir kommen ja nochmal zu der Frage, wie würde denn so ein perfektes Ligensystem und so eine, sag ich mal, auf der grünen Fläche, auf der grünen Wiese erdachte Frauenliga idealerweise aussehen? Kommen wir gleich zu. Du hattest noch ein paar andere Sachen auch im Vorgespräch gesagt zum Thema Frauenfußball. In Deutschland gibt es erste Liga, zweite Liga und dann die Regionalligen. Du hast gesagt, das Problem ist, die können eben auf- und absteigen. Eine spannende sozusagen Diskussion, wenn wir jetzt uns mal kurz auf Deutschland nochmal einen kurzen Exkurs quasi nach Deutschland zurück machen. Hier wird das halt sehr stark nach dem Vorbild Männerfußball alles organisiert. In England zum Beispiel ist es schon so ein bisschen anders, ne? Da hattest du gesagt, da gibt es die Women's Super League sozusagen. Und was macht die denn zum Beispiel anders?
Ich glaube, was England sehr viel, meiner Meinung nach, also über besser und schlechter kann man sich streiten, über meinen persönlichen Geschmack, finde ich tatsächlich, dass England sehr viel mehr Innovationsfreude mitbringt, wie wir zum Beispiel in Deutschland. Ja, also was in England sehr viel gemacht wird, ist eben, es wird sehr viel Geld investiert in den Frauensport, in den Frauenfußball. Da wird einfach vorangegangen, dass bestimmte, was sich auch auf natürlich Investoren und Firmen, die sich da zeigen wollen, natürlich auch auswirkt. Aber eben auch es fängt an bei den Trainingsfacilities, ja, dass Erstligavereine extra Frauentrainingsfacilities für viel Geld bauen, ja, also Manchester United, glaube ich, gerade eröffnet für 7 Millionen Pfund.
Man City auch, genau.
Genau, Man City auch, dass da eben sehr viel mehr Bereitschaft besteht, Geld zu investieren, aber auch auf Liga-Ebene, dass man sich eben, was ja in Deutschland ein sehr schwieriges Thema ist, eben doch dort aber sehr, sehr intensiv auseinandersetzt, nimmt man einen neuen Investor mit an Bord in die Liga rein. Sie gliedern jetzt quasi die WSL aus. Die WSL, also die Women's Super League, ist ja quasi als solches auch entstanden, weil man eben gesagt hatte, dass alle Frauenligen, um eben eine professionelle Liga auch abbilden zu können, an einen Männerverein angebunden werden müssen oder angebunden sind. Dann sind eben andere Vereine, die vorher das nicht waren, sind halt abgestiegen. Und solche Themen sind für mich in Deutschland eigentlich undenkbar, ja. Aber auch da kommt ihnen eben zugute, das, was sie, jetzt auch da wieder im Vergleich zum Männerfußball natürlich, was die Männerfußball natürlich auch haben, ist halt eine sehr hohe Leistungsdichte in den Top 5 Vereinen, würde ich mal so sagen, ja. Das haben wir in Deutschland zum Beispiel ja auch nicht, ja. Also du hast halt in England logischerweise mit Arsenal, mit Chelsea, mit Man City, mit Man United, hast du alleine 4 Riesenvereine, die da jedes Jahr, also klar, es war mal Chelsea in den vergangenen Jahren, aber der Wettkampf wird schon immer knapper, ja. Also jetzt eine gerade Man City im letzten Spiel, letzte Woche 1-0 gegen Chelsea gewonnen und damit, glaube ich, punktgleich mit Chelsea, ja.
Und also nicht wie in der Bundesliga, wo...
sehr viel spannender geworden dahingehend.
Genau, und das ist in Deutschland natürlich schon anders, dass in der Bundesliga Bayern mit 3 Gegentoren nach irgendwie der halben Saison, ne? Und dann...
Ja, genau. Wir haben 4 Gegentore kassiert jetzt. Ja. Und dann hast du halt irgendwie Duisburg, die, glaube ich, jetzt 4 Punkte haben. Das ist natürlich schon ein riesen Leistungsgefälle. Ja, und man sieht es also auch tatsächlich an den Spielerinnen selber, wenn man mal hingeht und dann nimmt man Eintracht Frankfurt oder Bayern München und dann schaut man sich einfach die zwei Mannschaften an und dann sieht man halt eben auf der einen Seite wirklich austrainierte, professionelle Sportlerinnen und beim anderen sieht man halt eben offensichtlich, dass es nicht ganz bei allen der Fall ist, ja, und dass vielleicht einige leider ihren Job nicht vollberuflich machen können, sondern halt nebenbei logischerweise einen anderen Job haben, damit sie sich das überhaupt finanzieren können.
Selbst in der ersten Liga sind die keine Vollprofis, in der ersten Frauenfußball-Bundesliga?
Nee. Nein. Also viele können davon nicht leben.
Was verdient man im Durchschnitt so im Frauenfußball in Deutschland?
Also ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, ja, und sagen, es ist eine bestimmte
ganz
Nummer.
Grob
ist,
von
aber,
bis, ja.
Man sagt eigentlich im Schnitt immer, dass wenn man nicht bei den Top 3, 4 Teams spielt, dass man davon nicht leben kann.
Okay, und dann so die Top-Gehälter, es gab ja diesen Wechsel gerade von Leverkusen, ja. Von Wolfsburg nach Bayern, von der, wie heißt die Spielerin nochmal?
Lena Oberdorf.
Ja. Lena Oberdorf, genau. Die verdienen dann aber schon so, weiß ich nicht, 250, 300.000 Euro, ne? Also wahrscheinlich genau. Schon, oder?
Ja, also ich schätze auch, es wird irgendwie in der Reichweite sein. Ich glaube, 200.000 Euro aufwärts verdienen die absoluten Top-Spielerinnen schon, oder es ist die Möglichkeit dafür, dass es zumindest dafür gibt. Aber da gibt es auch im Prinzip eigentlich nur ein oder maximal zwei Vereine, die das, glaube ich, anbieten. Das ist Wolfsburg und Bayern München, die da überhaupt die Möglichkeiten oder was heißt die Möglichkeiten haben. Ich glaube, andere haben sie theoretisch auch, aber die bereit sind, so viel Geld dafür auszugeben. Aber natürlich in Deutschland sieht man jetzt schon auch, wird eine sehr spannende Phase, ob die Vormachtstellung von Wolfsburg über die letzten, weiß nicht wie viele Jahren, fünf Jahren auf jeden Fall, die sie eben in Deutschland immer inne hatten, ob die langsam Richtung München fällt. Ja. Lena Oberdorf natürlich, für viele, die jetzt auch vielleicht im Frauenfußball sich noch nicht so viel beschäftigt haben, ist vielleicht eines, das, wenn ich das größte deutsche Talent, was oder Talent darf man ja gar nicht mehr sagen, Spielerin, absolutes Aushängeschild für Deutschland im defensiven Mittelfeld und dass die eben so einen Schritt macht aus Wolfsburg nach München, ist halt auch schon vielsagend, ja, also wenn man das vielleicht jetzt auf Männerfußball vergleicht, das wäre wie wahrscheinlich, wenn Thomas Müller von Bayern München zu Dortmund wechselt, ja? Und zwar nicht mit weiß nicht 33, 34, sondern mit 25, ja, also das ist dann schon was anderes.
Ja, ja, wir hatten ja auch bei Behind the Athletes vor einigen Wochen mal so eine Geld-Ranking-Liste gemacht. Da waren tatsächlich keine Fußballerinnen unter den ersten 10, sondern viele Tennisspielerinnen. Was aber spannend war, viele haben quasi ihre Earnings zu 70-80% off the field durch Endorsement und Sponsorships gehabt und eher so einen kleinen Teil durch ihren Vertrag auf dem Feld, ja. Das ist natürlich sozusagen bei vielen Sportlern im Männerbereich gibt es das auch, ja, gerade bei Tennisspielern, auch bei Roger Federer und so, aber zum Beispiel in der NBA und in der NFL verdienen die Spieler schon so viel, dass es eher, NBA ist, glaube ich, ziemlich durchschnittlich 50-50 so, da gibt es natürlich schon viele Endorsements noch darüber hinaus, aber es ist schon spannend, ne, und ich glaube sozusagen die Top-Spielerinnen in den USA, Alex Morgan und so, die verdienen dann schon in Richtung von 1 Million pro Jahr, ne? Glaube ich, so knapp. Aber ist trotzdem natürlich noch, also ich meine, wir reden beim Männerfußball, ja, da rede ich ja, höre ich immer irgendwie 500.000 pro Woche. Ja, also klar, ja. Wenn du dann sagst, 2 Millionen im Monat, die verdienen irgendwie 20, 25, 30 Millionen im Jahr, dann kommst du ja auf solche Summen, ne?
Ja. Nee, also tatsächlich gibt es natürlich diese Tabellen gibt es natürlich auch für den Frauenfußball selber. Und wenn man sich Top Ten anschaut, sind glaube ich 7 in Amerika, ja. Die natürlich auch ihr allermeistes Geld durch ihre, sag ich mal, Off-the-Pitch-Activities verdienen, ja.
Ja.
Die dann, weiß nicht, selbst ein Medienunternehmen gegründet haben. Alex Morgan hat Together X gegründet, mit 2, 3 anderen bekannten Sportlerinnen, die sich natürlich auch nur auf den Frauensport als solches fokussieren. Und die verdienen dann schon auch weitaus mehr als 1 Million.
Alex Morgan hat, glaube ich, 800.000 Euro Vertrags, also Gehalt, ja, das habe ich jetzt mit der Lena Oberdorf verglichen, und dann aber eben 7, 8, 9 Millionen durch Deals und Endorsements. Das wird ja dann immer auch ein bisschen fuzzy, was dann da genau reinzuzählen ist. Also also auf jeden Fall sozusagen die Gehälter, da waren wir ja eigentlich in Deutschland, sind relativ gering, so dass eben außerhalb der Top 3, 4 Vereine keiner leben kann. Es gibt ja schon einen starken Trend, dass die Profivereine jetzt auch den Frauensport nachziehen. Zum einen, weil die Frauenmannschaften alle defizitär sind noch. Ja. Das heißt, die können sich das natürlich schon irgendwie oder wollen sich das auch leisten. Und dann hast du in den ersten Ligen tatsächlich ein paar Überraschungen. Ja. Also du hast in der ersten Liga SGS Essen, du hast in der zweiten Liga irgendwas Andernach. Ja. Tatsächlich in der Nähe habe ich studiert oder du auch, aber sozusagen trotzdem, wenn du dir den Trend anguckst über ein paar Jahre, die großen Clubs ziehen alle nach. Der HSV ist jetzt von der dritten in die zweite, wieder in der zweiten Tabellenführer. Union Berlin gibt jetzt Gas. Zum Leidwesen meines geliebten FC Viktoria. genau. Und dementsprechend, warum ist das so, dass jetzt die großen, also ist einfach noch nicht genug Geld da, dass so ein Verein, der jetzt nicht angeschlossen ist an einen großen Club, der hat eigentlich keine Chance mehr im Moment, ne?
Ich glaube, das ist auch da wieder eine vielschichtige Diskussion. Ja, also was natürlich bei so einem großen Club auch mitschwingt, ist natürlich zum einen auch eine Brand, die sie haben. Es sind die Erfahrungen, die sie mitbringen, weil sie wissen, wie das Fußballbusiness als solches funktioniert. Und da widerspricht man sich natürlich auch so ein bisschen selber, wenn man sagt, nicht alles, was im Männerfußball funktioniert, funktioniert auch für den Frauenfußball. Das ist natürlich als solches, ja, es ist keine Schwarz-Weiß, sondern es ist da irgendwie, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Aber was sie natürlich schon noch mitbringen, ist dann entsprechend die ganzen Voraussetzungen, dass sie einen funktionierenden Verein haben, dass sie einen Apparat haben, der einfach in der ersten oder zweiten Liga einfach wahnsinnig gut funktioniert. Das bringt natürlich schon andere Voraussetzungen mit, wie jetzt vielleicht bei einer SGS Essen oder bei einer Turbine Potsdam, die ja abgestiegen sind in die zweite Liga, die aber absolutes Aushängeschild für den deutschen Frauenfußball waren, sehr viele Jahre lang.
Warum haben die es dann einfach nicht geschafft? Also weil das quasi einfach so wenig Geld verdient, dass du eigentlich keine dauerhaften Strukturen aufbauen kannst und jetzt noch die großen Vereine mit ihren großen Namen dazukommen. Ist das so das ist die Quintessenz oder gibt es da noch andere Gründe?
Ja, ich glaube, es ist auch da wieder, es wird schon auch ein Grund gewesen sein, es wird Missmanagement gewesen sein im Verein. Warum spielt Turbine Potsdam, die so viele Jahre lang so erfolgreich waren, jetzt in der zweiten Liga, aber SGS Essen zum Beispiel, die primär wahnsinnig gute Talente produzieren, und zwar en masse. Wieso schafft es dann so ein Verein in der ersten Liga zu bleiben? Also da wird schon auch viel Missmanagement dabei gewesen sein. Die haben, glaube ich, auch sehr viele Geschäftsführer verschleißt in den letzten 2 Jahren. Wenn so ein Verein nicht funktioniert, und das sieht man im Männerfußball auch, dann nimmt man schon relativ rapide auch den Weg nach unten hin. Ja, also das ist dann schon auch leider so, ja, und dass man dann irgendwie die Strukturen auch wieder gerade legt, dass die Spielerinnen entsprechend auch die Voraussetzungen haben, dass sie dahin wollen. Das sind alles sehr Kleinigkeiten, die dann sehr entscheidend sind, ob 1, 2 Spielerinnen, die vielleicht einen großen Impact hätten, auch dazukommen. Ja.
Ja.
Oder ob sie dann nicht zum Beispiel bei Turbine Potsdam sagen, nee, sie gehen halt lieber zum HSV.
Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, und du sagst, USA ist da weiter. Gibt es noch andere Länder, wo du sagst, die sind, also England habe ich jetzt so ein bisschen verstanden, ne? USA, England auf jeden Fall.
Ich finde, England ist, glaube ich, mit der spannendste Case gerade, den es im Frauenfußball so gibt, ja, weil sie eben durch die Macht auch dieser ganz großen Vereine, die es einfach dort gibt, ganz andere Firepower auch haben, ja. Wenn man sich anschaut, zu welchen Ticketpreisen die Tickets dort auch weggehen für irgendwelche Ligaspiele, und dann, wenn man mit einer Familie mal zu einem Spiel hingehen, dann kann ich natürlich auch noch jeden verstehen, der sagt, hey, dann schaue ich mir halt die Arsenal-Frauen an, gar nicht so, weil ich unbedingt into Frauenfußball bin, sondern damit kann ich meiner Familie einen schönen Tag im Emirates Stadium machen und mir das Spiel anschauen und kriege ein ähnliches Gefühl wie jetzt beim Männerfußball. Ja, ich glaube, England ist ein sehr, sehr spannender Case, ja, um das zu sagen. Andere Länder, Frankreich und Spanien, gerade Spanien hat natürlich mit Barcelona die wahrscheinlich weltbeste Mannschaft, die es derzeit gibt. Da muss man einfach sagen, das haben sie sich über Jahre aufgebaut. Real Madrid versucht da mittlerweile auch nachzuziehen. mit bedingtem Erfolg, weil Barcelona einfach so eine wahnsinnig krasse Vormachtstellung hat in Spanien und auch international, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, wenn Champions-League-Spiele 19-0 oder so ausgehen, dann frage ich mich halt schon manchmal, okay, wir reden halt über die Champions League, ne? Also.
Ja. Also ja. Da ist aber das auch wieder wie in Deutschland, wie du vorhin gesagt hast, das Leistungsgefälle tatsächlich noch relativ groß. Ja. Das bringt mich so ein bisschen zu einer Idee, die ich mit dir ein bisschen jetzt diskutieren würde. Und zwar die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn ich den so über verschiedene Aspekte des Sportbusiness nachdenke. Also zum einen, bei Fußball wird immer wieder gefordert, dass das Spiel vielleicht nicht mehr oder dass das Spiel ein bisschen zumindest reformbedürftig ist in gewisser Hinsicht. Die Attention Span der jungen Leute, da zähle ich dich noch dazu, mich nicht mehr, ist generell jünger oder kürzer. Es werden mehr Highlights konsumiert und in vielen anderen Sportarten wird das Spiel versucht, darauf auch ein bisschen anzupassen. Also bestes Beispiel ist die NFL, die jedes Jahr ihre Regeln anpasst und guckt, dass das Produkt für den Zuschauer attraktiver wird. Gibt es Riesendiskussionen, gibt es Schweiß und Tränen quasi von allen möglichen Seiten, aber am Ende steht da im Fokus, dass man es attraktiver macht und auch hat sehr viel Bereitschaft, mal was auszuprobieren, was durchaus auch mal nicht klappen kann. Im Fußball ist das gefühlt nicht so. Wir brauchen 10 Jahre, um den Videoassistenten zu diskutieren, 10 Jahre, um ihn auszuprobieren und dann wissen wir immer noch nicht so richtig, ob wir ihn jetzt wollen oder nicht. Ja. Ich glaube, bin auch kein Verfechter davon, dass man sozusagen so einen Sport komplett umdrehen muss, aber man kann ja Elemente anpassen. Das hat man ja auch bei den Auswechslungen gemacht. Früher gab es nur 3 Auswechslungen, jetzt gibt es 5. Das gibt einem Spiel schon mehr, also jede Aus- und Einwechslung gibt eine gewisse Dynamik in so ein Spiel rein. Und ist ein Moment, der für die Fans erstmal interessant ist. Wer kommt da rein? Warum? Auf welcher Position? Und so weiter. Genau, man kann da über andere Dinge reden, dass vielleicht in so einer Verlängerung von so einem Spiel, was dann nochmal 30 Minuten länger geht, oftmals der Ball mehr oder weniger hin und her geschoben wird, weil doch alle aufs Elfmeterschießen warten. Früher gab es ja auch schon mal so Elemente wie Golden Goal. Also, man hat dieses Bucket, okay, wie kann man so einen Sport vielleicht attraktiver gestalten für das jüngere Publikum? Und dann hat man dieses ganze Thema, wie ist der Sport eigentlich organisiert? Ne? Im Fußball ist der halt über die DFL und den DFB organisiert. Aber in den USA gibt es ja eben auch zum Beispiel die Franchise-Systeme, wo die Clubs privatwirtschaftlich organisiert sind, die haben Owner. Und da habe ich so für dich, an dich als Fußballexperten, eine Frage, die ich einfach für mich noch nicht ganz begreifen kann. Und ist es nicht eine, sozusagen, wäre es nicht ein interessantes Szenario, dass man sagt, okay, wir glauben, dass Frauenfußball attraktiv ist. So, warum machen wir Frauenfußball nicht von Anfang an in einem etwas angepassten Format? Das muss jetzt nicht gleich wie die Kings oder die Ballers League sein, das soll schon sehr nah am Fußball sein, weil die Frauen ja Fußball spielen wollen, die wollen ja keine Show an sich machen. Aber baut eigentlich von Anfang an das, was im Fußball die Super League ist und baut einfach eine paneuropäische Liga auf, sagt 12, 14 große Städte, Paris, London, 2 Vereine, München, und baut einfach von Anfang an eine privatwirtschaftlich organisierte Liga auf. Die Gehälter sind noch so moderat, sage ich mal, dass man, natürlich braucht man ein vernünftiges Investment, aber dass man eigentlich sagen könnte, wir bauen dieses Produkt auf als Entertainment, auch mit dem Entertainment-Gedanken. Man sieht es, dass Alisha Lehmann, ich hatte vorhin gesagt, 16 Millionen Instagram-Follower. Zum Vergleich, Toni Kroos hat 8, ja, also die haben einfach auch vielleicht an der anderen Stelle, sind sie nicht immer nur schwächer, sondern haben sie auch vielleicht mehr Potenzial, das hast du mir ja schon immer gesagt. Also was spricht denn dagegen, dass man sowas macht oder aus deiner Sicht, warum kommt da keiner der großen Sportinvestoren mal auf so eine Idee?
Also ich als jetzt, sag ich mal, das junge Publikum vertretend, ich persönlich finde neue Formate immer natürlich total spannend, aber es liegt natürlich auch so ein bisschen an dem Background, dass man dafür, oder ich persönlich sehr viel offener bin, ja, also ich finde es total spannend, eine Baller League zu sehen oder jetzt in Amerika irgendwie so ein, das heißt TST-Tournament, das quasi ein Winner Takes It All 1 Million Preisgeld ausschreibt, einmal für Frauen und einmal für Männer. Ich finde solche Formate super spannend. Wenn man jetzt in Anführungszeichen Europa über eine sogenannte Super League sprechen würde, wo man natürlich alle, wo man auch vielleicht die Leistungsdichte natürlich attraktiver gestalten kann, dadurch, dass die ganzen großen Vereine dort nur tätig sind. Fände ich für sie super spannend zu sehen, ganz ehrlich. Ich kann mir natürlich aber auf der anderen Seite auch sehr gut vorstellen, dass das nur dazu führt, dass alle großen Vereine, die ein Teil dieser Super League eben entsprechend sind, mit dem Wachstum entsprechend weiter Wachstum einfach weiter vorankommen und voranschreiten. Aber dass die breite Masse im Frauenfußball unten dran, ja, also die Vereine wie eine SGS Essen oder wie auch immer, dass die halt auf breiter Ebene immer mehr und mehr verlieren werden, ja, weil natürlich die, wenn sie es sich dann überhaupt leisten können, dann der Talente-Lieferant sind für die großen Vereine, die dann in der Super League weg sind und die anderen Vereine vielleicht ihren eigenen Wettbewerb machen und der dann für den wirklich Hardcore Frauenfußball-Fan dann, ja, wo die Leute dann ins Stadion gehen, ja. Das heißt, ich glaube, im Generellen, es wäre super spannend, weil die Super League als solches sehr profitieren würde davon. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube, für den Frauenfußball als solches, für die Entwicklung, wäre es so, dass man die Top-Teams rausnimmt und die weiter wegwachsen, während die anderen immer mehr verlieren.
Mhm. Aber wäre das nicht quasi, kann man nicht quasi, wäre dann nicht SGS Essen zum Beispiel für diese neue, Liga ein Asset, was man, da muss man das ausgliedern und so weiter, verstehe ich schon, aber sozusagen, die verlieren ja sowieso, weil dann jetzt Hertha BSC irgendwie die Frauenabteilung von Hertha Zehlendorf gerade übernimmt, ja. Und ja. Also sozusagen aber am Ende...
Aber das würde ja genau für die Clubs auch sein, das könnte ja auch für Hertha BSC Berlin sein, ja, also es kann auch, also SGS Essen jetzt mal mal beiseite geschoben, auch die ganzen anderen Vereine, ne, also die hätten ja auch Probleme. Ja. Also den HSV, ich glaube, wenn man wirklich von den Top 3, 4 Teams in Deutschland wegsieht, ja, das ist Hoffenheim, Frankfurt, Wolfsburg und Bayern, dann wird es darunter schon eben doch relativ klar, dass diese 4 Top-Clubs eben vorhanden sind. Hoffenheim hat sich da auch mehr einfach reingespielt, Frankfurt auch, die jetzt ja auch das erste Mal in der Champions League waren diese Saison. War total cool, gegen Barcelona mal im Stadion zu sein, im eigenen Stadion. Das war natürlich total cool. Aber ich glaube, dass einfach mittelfristig auch die anderen Vereine wie Hertha, wenn die aufsteigen sollten irgendwann, oder auch Dortmund, bin ich mal sehr gespannt, was die machen oder wie die sich weiterentwickeln, dass da einfach ein relativ klarer Cliff ist, der nicht einholbar wird, ja. Mittelfristig.
Es gibt ja jetzt, also für alle, die es nicht wissen, die Kings und die Baller League sind im Prinzip Hallenfußballligen in kürzeren Formaten, komplett privat organisiert, spielen Halbprofis, ehemalige Profis, integriert mit Streamern. Wird es eine Kings League oder wird es eine Icon League auch geben vom Toni Kroos Ende des Jahres. Die Kings League in Spanien ist vom Gerard Piquet, aus ehemaliger, ja, Barcelona-Ikone. Spanischer Weltmeister und Europameister. Und die haben auch die Queens League ja gemacht. Ja. Ja. Und ich war tatsächlich ziemlich erstaunt, dass die Streams von der Queens League auch schon irgendwie die hohen Hunderttausender waren. Und ich hatte bei der Baller League gesehen, jetzt am letzten Spieltag am Montag, waren 1 Million Streams sozusagen, ja, auf dem Baller League kommen. Ich müsste mal gucken, was die ganzen Streamer noch gestreamt haben, aber der Baller League Direct hatte 1 Million Streams von seinem Montagabendspiel und die Queens League hatte auch einige Spieltage mit den Hunderttausendern. Also das zeigt ja irgendwie, also Frauenfußball kann sehr, sehr, sehr attraktiv sein. Ist ja immer diese Diskussion, Attraktivität des Frauenfußballs und wie gut ist das und so weiter. Da wollen wir nicht drauf rumreiten, da wurde genug drüber gesprochen. Aber ja, ich würde mir einfach überlegen, was kann man denn jetzt, was ist der unfaire Vorteil vielleicht der Frauen? Und das ist aus meiner Sicht schon, dass die das Ganze neu denken können. Und mir leuchtet es einfach nicht ganz ein, warum man das jetzt einfach genauso macht wie bei den Männern. Und wie gesagt, man soll es nicht zu einer Comedy-Veranstaltung werden lassen, aber also ich sehe da einen Riesenpotenzial.
Ich sehe es ähnlich, ja. Ich sehe es ähnlich. Ich glaube, man könnte sehr viele Sachen auch im Frauenfußball ausprobieren. Man hat es bei der Weltmeisterschaft auch gesehen, dass eben angekündigt wurde, was die Entscheidung ist nach also der VAR-Review und so weiter und so fort. Ich persönlich finde das cool. Gibt dem Spiel einfach auch nochmal neue Facetten. Ich finde, der Frauenfußball ist sehr ehrlich in dem, wie er gespielt wird und wie er ist. Der Frauenfußball wird auch einfach immer professioneller. Ja, das merkt man auch einfach in der Entwicklung, im Spiel, in den Bedingungen. Ich persönlich appelliere eigentlich immer nur an jeden, der, sag ich mal, sehr festgefahren ist in seiner Meinung. Gib dem halt mal eine Chance. Ja, schau es dir einfach mal an in Ruhe, ohne große Vorurteile eben in dieses Spiel zu gehen. Und dann erkennt man schon auch die Beauty hinter dem Spiel. Ja, also das ist schon, wenn man dann mit der Erwartung halt in so ein Spiel geht und sagt, ich erwarte jetzt halt, 130 Dezibel Ferngesänge, dann ist man da vielleicht nicht, richtig, ja. Aber wenn man halt gerade mit, deswegen glaube ich, gibt's auch sehr viele Familien, die dorthin gehen, auf einen entspannten Samstag, auf einen entspannten Sonntag mit den Kindern, die sowohl Jungs und Mädchen sich dann vielleicht auch mal andere Idole gewinnen können, außer vielleicht jetzt, wir haben darüber gesprochen, Toni Kroos oder wer auch immer.
Ja, absolut.
Sondern dass es vielleicht sogar mal Alicia Lehmann ist und nicht, weil man sie nur über Social Media gesehen hat, sondern vielleicht auch, weil man sie auf dem Platz mal spielen sieht und sagt, hey, die spielt ja auch noch richtig cool Fußball. Ja.
Absolut, absolut. Also deswegen, also ich glaube, wir sind uns da einig, es gibt da einige Vorteile und auch möglichst sozusagen unfair advantages, die der Frauenfußball durchaus haben kann. Dieses Thema Family, absolut, um das nochmal zu sagen, das ist ja auch groß, was den Football und den US-Sport auszeichnet, und ich denke, ich sehe Sport, und das sieht man ja auch an den Preisen, die für Live-Sport gezahlt werden und auch für die unterschiedlichen Clubs. Sport ist eines der wenigen letzten Assets, was nicht so leicht durch KI und irgendwelche automatische Content-Generierung mal eben kopiert werden kann, sondern das ist sehr, sehr uniker Content. Die Spieler sind sehr, sehr unique. Ich finde, das ganze Storytelling rund um Frauen im Sport ist einfach auch sehr, sehr spannend und auch beeindruckend und auch vorbildhaft. Und ja, dementsprechend, also ich bin sehr, sehr bullish auf den Frauensport. Wer sonst noch Ideen hat oder sagt, unsere super europäische Super League für Frauen ist kompletter Quatsch, soll sich gerne bei mir auf den bekannten Kanälen mal melden. Haro, wir haben hier noch eine riesen Liste an Themen zum Thema Vermarktung und Media Coverage und so weiter und so fort. Wir haben aber uns ein bisschen committed, jetzt auch die Zeit einzuhalten. Das war ja jetzt ein erster Kickoff für das Thema Frauensport und Female Sports. Ich verfolge total begeistert, was ihr macht. Informiere mich weiter über den Gold Cup auf Women's Game. Alle mal. Ja. Auch die App auschecken, gibt es in beiden App Stores wahrscheinlich, ne? Also ich habe es jetzt auf dem iOS App Store natürlich runtergeladen. Und genau, jeder, der Interesse an dem Thema hat, kann sich sicherlich bei dir melden oder bei mir, und ich stelle gerne den Kontakt her. Und ja, dann sind wir gespannt. Wenn wir das nächste Mal sprechen, höre ich dann, wie es war in Kalifornien beim Gold Cup und bei Angel City und so weiter.
Ja. Ich bin sehr gespannt, tatsächlich auf den Ligastart jetzt in Amerika. San Francisco hat jetzt auch eine neue Mannschaft, Bay FC. Also viele spannende Dinge, die auch hier passieren, werde ich berichten.
Super. Also, dann in diesem Sinne von mir aus einen schönen Abend und an dich einen schönen Tag nach Kalifornien.
Danke. Cool.
Ciao. Ebenfalls. Tschüss.
Ciao, ciao.
Zum Abschluss noch zwei kleine Bitten an euch. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify und Apple bewerten könntet. Klammer auf, gerne gut. Das hilft uns unheimlich, um auf diesen Plattformen präsenter zu sein und da mehr Visibilität zu haben. Und zum Zweiten freuen wir uns wirklich über jegliches Feedback, Ideen, Anregungen für Gäste. Und ja, Link ist in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr mich auch auf LinkedIn erreichen oder WhatsApp. Und genau, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bleibt uns treu.